Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Heute ist Dienstag, der 15. Oktober 2024. Ich habe ein ganz spezielles Unternehmen heute in meinem 5a-Podcast. Und zwar ist die Firma erst 4 Jahre alt. Die ist nämlich 2020 in Zürich gegründet worden und in dem Sinn eigentlich noch so fast so etwas wie ein Start-up. Wenn man allerdings die junge Geschichte anschaut von dieser Firma, dann muss man sagen, da ist schon einiges erreicht worden. Ich begrüsse heute in meinem Podcast den Dr. Christian Marti. Er ist Mitgründer und CEO von der Firma Evulpo. Evulpo ist eine Online-Nachhilfeplattform für alle wichtigen Schulfächer ab der 3. Primarstufe bis Ende Sekundarstufe. Da gehören die Fächer dazu wie Mathematik, Deutsch, Französisch und viele andere. Das Team besteht aus 25 Mitarbeitenden und insgesamt rund 300 sogenannten Content Creators. Neben der Schweiz gibt es Evulpo auch bereits in Deutschland, in Frankreich, in Portugal, in Spanien, Italien und in UK. Sali Christian, ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast zu haben. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
Danke vielmals, lieber Urs, für die freundliche Vorstellung. Ich bin, wie du gesagt hast, der Christian Marti und habe Evulpo zusammen mit zwei Kollegen gegründet im Jahr 2020. Ganz kurz zu mir persönlich, dass du auch weisst, wer ich bin, so ein bisschen in einem breiteren Sinn. Ich habe Geschichte und Philosophie studiert an der Universität Zürich. Ich habe dann in dem Feld auch doktoriert, also eigentlich bin ich Historiker mit dem Schwerpunkt Geschichte der Philosophie. Mich hat also an der Uni während dem Studium, als auch später in der Doktorarbeit, die Geschichte von der Philosophie interessiert und mich hat interessiert, was die alten und weniger alten Philosophen so gesagt haben über Gott und die Welt. Meine Doktorarbeit ist dann über den Max Weber, ein wichtiger Soziologe eigentlich, aber mit einem philosophischen Einschlag. Und neben der Doktorarbeit ist das so gewesen, dass ich mit meinen zwei Kollegen, mit dem Joni und dem Manu, habe ich eine Nachhilfeschule gegründet. Das hat eigentlich viele verschiedene Gründe gehabt. Ein Grund war, dass wir eh schon Nachhilfe gegeben haben, so ein bisschen neben dem Studium, neben der Uni und so weiter und so fort. Und ein anderes war, dass wir das eigentlich auch sehr gerne gemacht haben. Und ein drittes war, dass wir gedacht haben, hey, das könnte auch nur ein kleines Business werden. Und so ist es dann gewesen, also wir haben eine Nachhilfeschule gegründet, die Schlaumacher am Bellevue in Zürich, die gibt's immer noch und das hat eigentlich tiptop funktioniert, also bis heute. Das gehört uns immer noch. Ja, das ist sozusagen mein Hintergrund. Also einerseits akademisch, ausbildungsmäßig, andererseits, wenn man so will, businessmäßig, habe ich eine kleine Unternehmung gegründet oder eine mittelgrosse Unternehmung. Schon in relativ jungen Jahren, damals in meinen 20er. Und dann habe ich 2020, wie du richtig gesagt hast, Evulpo gegründet als zweite Unternehmung. Dort geht es auch um Lernen, dort geht es auch um Bildung, aber es ist eine Nachhilfeplattform, also digitale Unterstützung beim Lernen.
Jetzt, wenn ich das ein bisschen pointiert werde, auf den Punkt bringen. Also, du bist doktorierter Akademiker und hast dich nachher mit Nachhilfe beschäftigt. Das ist doch ein brutales, wie soll ich sagen, Gap dazwischen, oder nicht?
Ja, es kommt darauf an. Ich habe eigentlich an der Uni immer unterrichtet. Vor allem, also immer ist übertrieben gesagt, aber während meiner Doktoratszeit. Und ich tue bis heute an der Uni immer wieder unterrichten. Nicht jetzt ganz jedes Semester, aber regelmäßig. Ich habe auch das Semester, also das, was jetzt aufgehört hat im Sommer, habe ich einen Kurs gegeben. Ich habe immer auch gerne unterrichtet also. Und in dem Sinn ist es gar nicht so ein grosser Sprung. Ich habe einfach dort damals Bachelor- oder Masterstudenten unterrichtet. Ja. Und parallel dazu halt Leute, die im Gymi gsi sind oder in der SEC und Nachhilfelehrpersonen angestellt, die das dann auch mit mir zusammen machen. In dem Sinn würde ich sagen, ist nicht ein Riesengap. Es ist ein Riesengap, weil das eine sozusagen wirklich rein akademisch war und das andere dann wieder zurückgeht in die Volksschule oder in die Gymnastufe, genau, ja, und so weiter und so fort. Also es ist in dem Sinne ein stufenmässiger Gap. Aber die Sache selber habe ich an beiden Orten gemacht.
Jetzt vielleicht, wenn wir gerade am Anfang mal klären, den Namen Evulpo. Ich habe mich gefragt, was das heisst. Ich habe ChatGPT gefragt und zwei, drei andere KI-Modelle, die haben keine schlaue Antwort dazu gefunden. Was bedeutet Evulpo?
Evulpo, also der Vulpis, ist der Fuchs auf Lateinisch. Und das E ist ein universelles Zeichen oder mehr oder weniger universelles Zeichen für Internet, ja, oder? Und der Fuchs ist unser Maskottchen in der Lernwelt von Evulpo, ja, also auf der Lernplattform von Evulpo. Und das E symbolisiert, dass der Fuchs halt ein digitales Maskottchen ist. Und so haben wir das zusammen, okay, verbunden irgendwie und gesagt, Evulpo. Ja. Ein weiterer Grund, warum wir den Namen ausgewählt haben, ist jetzt nicht nur der Inhalt von dem Namen, sondern ein weiterer Grund ist auch, dass Evulpo.com, Evulpo.ch,
Evulpo.fr,
genau, dass die, ja, ja, überall noch verfügbar gewesen ist. Die,
und dass man es kann in mehr oder weniger allen Sprachen irgendwie,
genau,
vernünftig aussprechen,
ganz richtig
cetera,
gesagt.
Oder? Erklär doch einmal, was ist Evulpo genau und wie funktioniert das? Mhm. Ich glaube, die meisten kennen das, mhm, nicht wirklich. Ich muss sagen, ich bin auch erst vor 3-4 Wochen darüber, mhm, gestolpert. Ich brauche natürlich auch keine, mhm, Nachhilfe mehr auf dem Schullevel, mhm, da. Habe auch kein Kind mehr, mhm, in dem Alter. Aber bitte erklär mal, was ist Evulpo und wie funktioniert?
Also Evulpo ist eine Lernplattform, wo man digitale Unterstützung beim typischen Schulstoff bekommt. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Also es ist ein Angebot, das dabei hilft, den typischen Schulstoff, den man in der Schule hat, also den Mathe-Stoff, den Deutsch-Stoff, den Geschichtsstoff, den Physikstoff und so weiter und so fort. Ein Angebot, das hilft, den Stoff besser zu verstehen. Wir sagen oft in der Werbung, alles, was du brauchst, um besser zu lernen. Jetzt konkret, mhm, sieht das dann so aus, dass wir eigentlich, jetzt mal allgemein gesagt, Erklärvideos und Zusammenfassungen und Übungseinheiten haben für alle lehrplantypischen Schulthemen. Das heisst, es gibt zum Beispiel ein Erklärvideo und eine Zusammenfassung und ein paar Übungen zum Pythagoras. Es gibt das, ja, Gleiche zum Napoleon und der Französischen Revolution und es gibt auch das Gleiche, mhm, zu irgendwelchen physikalischen Gesetzen. Mhm. Um ein bisschen präziser zu sein und es weniger allgemein zu sagen, die Lernmaterialien, also die Videos und die Zusammenfassungen und die Übungen, sind in einem spezifischen Sinn auf Evulpo zusammengeknüpft worden, wobei sie dann Lernpfade darstellen. Also man tut nicht, mhm, einfach nur ein Video schauen und dann vielleicht eine Zusammenfassung lesen und dann allenfalls eine Übungseinheit machen, sondern man schaut zum Beispiel einen ganz kleinen Videoausschnitt und wird dann mit der Übung zu dem Videoausschnitt challenged, testet. Mhm. Und wenn man das, mhm, gut macht, kommt man weiter und sieht vielleicht einen ganz kleinen Teil von einer Zusammenfassung oder einer Grafik, die innerhalb von einer Zusammenfassung zu finden ist. Dort kann man etwas anschauen, auch etwas lernen, gewisse Informationen daraus rausziehen und dann wird man wieder challenged mit einer Übung. Und so tut man eigentlich, mhm, einen Lernpfad, einen Learning Journey, wie man sagt im Team, absolvieren, bis man das Thema, wo man gerade am Lernen ist, zum Beispiel Pythagoras oder die Französische Revolution oder ein physikalisches Gesetz, bis man das Thema verstanden hat. Die Lernpfade, mhm, sind dann in der Regel personalisiert, die Lernpfade sind auch mit Gamification ausgestattet. Also du, lieber, mhm, Urs, zum Beispiel oder ich, wenn wir jetzt den Napoleon lernen, dann kannst du Punkte gewinnen, mhm, und wenn du alles falsch machst, dann sagen wir dir personalisiert, ja, hey, mach doch nochmal eine Grundlage von dem Thema oder wenn du, ja, alles, ja, richtig machst, sagen wir, hey, du brauchst das, glaubst, ja, gar nicht, geh doch weiter zum Wiener Kongress, mhm, und so weiter und so fort. Mhm. Also es ist ein Lernpfad, mhm, respektive sind sehr viele Lernpfade. Pro Land hat es etwa 1600 Lernpfade, wo alle
1600?
Ja, genau. Also wirklich, okay, alle Schulthemen zwischen der dritten Klasse, mhm, und dann die Gymi, BMS, FMS jetzt in der Schweiz. Alle Schulthemen werden eigentlich durch die Lernpfade erklärt und abdeckt.
Das ist ja, oder das muss ja eine gigantische Menge an Lerninhalt mit das, ja, sein, genau, oder?
Und da ist eigentlich,
ja, kann man das irgendwie quantifizieren? Jetzt, meine, du hast gesagt, 1600 Lernpfade, das ist, mhm, mal das eine. Wie viele Gigabyte sind da? Keine Ahnung, über das ist.
Das ist eine ganz gute Frage. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nie überlegt. Aber ich kann es dir, aha, so sagen, du hast ja am Anfang gesagt, wir haben viele Content Creators. Und so, mhm, ist es auch. Also wenn man ein Land eröffnet, wenn wir sagen, hey, wir erklären alle Schulthemen, die es in England gibt, auf diesen Stufen. Mhm. Dann gehen wir auf England, dann eröffnen wir ein Büro und dann tun wir etwa 50 Leute anstellen für einen Zeitraum von 6 bis 8 Monaten. Und die 50 Leute, das ist ein Mix aus Erziehungswissenschaftler, Pädagogen und Leute, die tatsächlich unterrichtet oder unterrichtet haben.
Ja.
Die Leute analysieren im ersten Schritt eigentlich den englischen Lehrplan und tun dann mal festhalten, ja, was lernt man eigentlich in Mathe? Und in Englisch und in Science und in, weiss nicht, welche Fächer es noch alle gibt.
Ja,
und
klar,
dann tun die gleichen Leute für alle Schulthemen Videos, Zusammenfassungen und Übungseinheiten erstellen. In der Regel etwa 1600 Videos, 1600 Zusammenfassungen und etwa 30'000 Übungen. Und unser Tag-Team in Zürich, also die 25 Festangestellten, die mehrheitlich Tech-People sind, die tun dann auf der Basis von dem so erstellten Content die Lernpfade, die eben, wie gesagt, personalisiert und mit Gamification ausgestattet sind, die Lernpfade erstellen.
Also das wird dann miteinander quasi ganz so verknüpft auf eurer Plattform.
Also ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel Französische Revolution müsste man ja zuerst wissen, das weiß ich jetzt, weil ich Historiker bin, oder? Müsste man ja zuerst wissen, was ist die Aufklärung? Und was ist passiert im 18. Jahrhundert? Sagen wir jetzt mal in der Ideenwelt. Und dann müsste man aber auch wissen, was ist dann in der politisch-ökonomisch-sozialen Welt passiert? Und da könnte man sagen, ja, das ist Absolutismus, gsi. Und die zwei Sachen zusammen haben irgendwie zu einem Gemisch geführt, um es jetzt ein bisschen salopp sagen, wo dann zu Unruhe geführt haben, wo dann schliesslich am Ende zur Französischen Revolution geführt haben. Und wenn du jetzt den Lernpfad zur Französischen Revolution würdest absolvieren auf Evulpo, dann würdest du Videoausschnitt sehen zur Aufklärung, Videoausschnitt zum Absolutismus, Zusammenfassungsstückli zu diesen Themen und so weiter und so fort, Übungen, die dazu passen. Und wenn du die Übungen einigermaßen richtig machst, dann kommst du weiter zu einem Teil, wo wirklich die Französische Revolution behandelt wird und warum es zu der gekommen ist, was dort passiert ist, was für Konsequenzen das hat, etc. etc. Das ist so ein Lernpfad.
Also ich stelle das wirklich in einen grösseren Kontext ein, oder? Und nicht nur so ein einzelnes Häppchen daraus raus, Französische Revolution, von dann bis dann, das und das, zack, bumm, oder? Sondern das wird wirklich in einen grösseren Zusammenhang und Kontext wird
das
sein.
Richtig, und das ist sozusagen einer von unseren zentralen USPs eigentlich auch. Also das ist
sind wir schon beim USP Nummer 1.
Also, sozusagen, es ist nicht einfach nur ein Video oder eine Zusammenfassung oder eine Übungseinheit, das sind auch andere, das findet man auf YouTube und an vielen Orten, oder? Sondern die Verknüpfung von diesen Sachen in einem pädagogisch sinnvollen Sinn, sage ich mal, und die Verbindung von dem mit Personalisierungselement und Gamification-Element. Das ist das Wesentliche, was wir anbieten und wo so in dem Sinn, basierend auf offiziellem Schulstoff, auf lehrplanrelevantem Schulstoff, niemand hat, jetzt global betrachtet.
Wenn ich mich jetzt da ein bisschen an meine eigene Schulzeit und Lehrerin, auch wenn es schon eine gewisse Zeit her ist, dann etwas, was mich immer vermisst habe, ist eben, das in einen grösseren Kontext reinstellen. Jetzt geht mal die Frage, ist denn eure Plattform besser wie jeder Lehrer, den es gibt?
Ich würde sagen, nicht besser als jeder Lehrer, den es gibt, aber besser als einige Lehrer, die es gibt, schon.
Sehr diplomatisch.
Genau. Also es ist in dem Sinn, wir verkaufen es, und da sind wir vielleicht auch ein bisschen schon beim Business Case, oder wir verkaufen es einerseits an Schulen und Lehrpersonen und wir verkaufen es andererseits an Eltern und dann ihre Kinder. Und in dem Sinn sagen wir den Lehrpersonen, hören zu, Leute, das ist eine Unterstützung von eurem Unterricht. Das sollte euren Unterricht ergänzen. Ihr macht ja sowieso, und es ist auch richtig so, eine Lektion über die Französische Revolution oder mehrere Lektionen über die Französische Revolution. Wenn man das aber auch noch will, sich auf eine digitale Art aneignen, auf eine Art, wo an Schüler personalisiert ist, wo das Ganze mit Gamification verbindet, wenn man das will und sozusagen das Thema noch aus einer anderen Perspektive vermitteln, dann ist Evulpo eine super gute Ergänzung, um den Unterricht nicht nur klassisch zu machen, so wie es eh gemacht wird, sondern auch noch digital zu machen. Und je nach Lehrperson ist dann natürlich anders. Die einen benutzen Evulpo in dem Klassenzimmer selber und sagen, hey Leute, jetzt tun wir alle mal die Lernpfade machen zu diesen Themen und nachher diskutieren wir es zusammen. Oder andere sagen, nein, ich brauche es eigentlich nicht im Klassenzimmer, ich brauche es mehr als Hausaufgabentool und sagen, das, was wir in der Schule gelernt haben, tun wir die Heim vertiefen mit Evolpo und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Im Fall von der Familie, andererseits, ist wieder etwas anderes, oder? Dort sagen viele Eltern uns, ja, wissen ihr, wir benutzen Evolpo eigentlich als Prüfungsvorbereitungstool. Also wenn wir wissen, die französische Evolution wird bald getestet, dann sage ich meinem Kleinen, komm, mach doch den Lernpfad bei Evolpo oder er sagt es sich selber. Oder wenn wir Hausaufgaben haben, die mir nicht helfen können, das kann sonst niemand helfen, dann sagen wir, komm, schau doch schnell bei Evolpo noch, was sagen die denn dazu? Ist wieder ein anderer Einsatzcase sozusagen. Aber es sollte sozusagen in jedem Fall ein Einsatzcase sein, wo das Lernen, wie ganz am Anfang gesagt, unterstützt, wo alles liefert, um besser zu lernen, um die Sachen besser zu verstehen.
Ich hätte jetzt so intuitiv eher gedacht, dass gerade Lehrpersonen das eher als ein, wie soll ich sagen, als ein Angriff an ihre eigene Kompetenz verstehen könnten. Das, was sie da anbieten. Also, dass sie das Gefühl haben, das macht uns eigentlich überflüssig.
Ja, genau.
Wie gehen denn mit dem um? Also, ich nehme an, ihr habt sicher schon die einen oder anderen, die so, sag ich mal,
denken. Sicher, ja. Also, es gibt solche. Viele sind nicht so, aber einige sind so. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, ja nein, der hohe Kabis und so, digital kann man sowieso nicht gut unterrichten. Ein guter Unterricht findet immer physisch statt und der ist immer in einem Klassenzimmer und der wird gemacht von einer Lehrperson gegenüber von einer Klasse von 20, 25, 15 Leuten, was auch immer. Das gibt's natürlich. Und die sagen, du, das ist doch eine Anmassung von euch, dass ihr glaubt, mit ein paar Videos oder ein paar Übungseinheiten oder so, könnt ihr doch einfach das Lernen unterstützen. Das gibt's selbstverständlich. Es gibt aber auch sehr viele, die sagen, nein, ich sehe das. Ich sehe das. Das ist eine coole Ergänzung. Das, wo ich vielleicht nicht so gut kann oder nicht so sicher bin drin, das kann ich ja auslagern an Evolpo. Oder das, was ich nicht leisten kann, weil ich keine Kapazitäten habe dafür, weil ich keine Ressourcen habe dafür, weil ich nicht auf jeden Einzelnen individuell eingehen kann, weil meine Klasse viel zu gross ist. Ja. Das kann ich ein bisschen besser leisten mit dem Evolpo, wo mir ermöglicht, dass ich zum Beispiel jedem Schüler einen anderen Lernpfad zuweise, eben genau der Lernpfad, wo der spezifische Schüler jeweils braucht. Also das ist eine coole Ergänzung, das nehme ich gerne. Also es gibt in dem Sinn beide Reaktionen.
Bin jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Bleiben wir mal bei der Französischen Revolution, weil es ein gutes Beispiel ist und wir über das schon geredet haben. Gibt es quasi einen Lernpfad durch die Französische Revolution oder kann die sogar quasi userspezifisch sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Status heute gibt es einen Lernpfad, wobei wir aber sozusagen je nachdem andere Lernpfade, wo im weitesten Sinn gleich zum Thema gehören. Also zum Beispiel Lernpfad oder der Lernpfad zu der Renaissance oder der zum Barock oder der zum Wiener Kongress, wo eine radikale Konsequenz von der Französischen Revolution ist. Man könnte, Status heute, die anderen damit verbundenen Lernpfade, zum Beispiel an den Schülern, die besonders viel Inputs brauchen und noch nicht so weit sind, zuweisen und sagen, hey Leute, ihr dort hinten, ihr fünf, die ein bisschen extra Inputs brauchen, schaut ihr alles, macht ihr alles. Und dem einen, der eh schon mega gut rauskommt, sagt mir, du, schau, du es einfach schnell repetieren, der eine Lernpfad zur Französischen Revolution, das lange dir. Und so hat man sozusagen, nicht nur sozusagen, so hat man de facto einen personalisierten Approach beim Unterricht und kann jedem das zuweisen, was er sie spezifisch braucht. In Zukunft, und da sind wir gerade am Entwickeln, und darum ist deine Frage auch sehr gut, weil es trifft gerade etwas, was uns sehr beschäftigt, kann man sozusagen den Lernpfad auch modifizieren. Also man kann ihn zum Beispiel vereinfachen, für die, die eh schon nur eine kleine Repetition brauchen, oder man kann ihn erweitern und mit Content anreichern, sozusagen, für die, die ein bisschen mehr brauchen.
Ich habe eben an personalisierte Medizin gedacht, wo du mir das beschrieben hast. Ich dachte, das könnte man jetzt rein gedanklich ja im Prinzip auf das umlegen,
was wir da machen. Das ist ein gutes Symbol oder gute Metapher,
Wie viele User habt ihr denn auf dieser Plattform? Was müssen wir uns da vorstellen?
Wir haben ungefähr 300'000 Leute, die schon mit Evolpo gelernt haben. So kann man sagen, die sich also bei uns registriert haben und zumindest einmal mit uns gelernt haben. Die meisten von denen, viele von denen lernen dann mehrmals mit uns, regelmäßig mit uns. Aber da gibt's dann nachher ganz viele verschiedene Subkohorten, sozusagen. Wo wir haben von denen, die es wirklich vielleicht einmal im Jahr brauchen, kurz vor Jahresende, respektive kurz vor Schuljahresende. bis zu denen, die es täglich brauchen oder fast täglich, die das als ständige Begleiter sehen. Also da gibt es dann ganz viele verschiedene User-Typen zwischen diesen zwei Extremen.
Und das sind sowohl jetzt quasi dieselben, die Lernenden, also Kinder, wie auch die Lehrer in diesen 300'000. Das ist quasi die Gesamtgruppe.
Richtig, also die 300'000 sind ein bisschen mehr als 300'000, sind die Mehrheit Schülerinnen und Schüler, die sich registriert haben, genau, als Student, als Lernende. Dann gibt es einen Teil, wo sich registriert haben als Lehrperson. Und es gibt nur mal einen Teil, der kleinste Teil, wo sich registriert haben als Eltern, also als Elternteil. Die Plattform sieht dann minimal anders aus für die verschiedenen User-Typen. Also der Lehrer zum Beispiel, um das offenkundigste Beispiel zu nehmen, der hat zum Beispiel die Möglichkeit, eben Lernpfade oder Übungseinheiten an der Klasse zuzuweisen oder an einzelne Schüler von der Klasse zuzuweisen. Und die Lehrperson hat dann auch die Möglichkeit zu sehen, wie die Klasse lernt oder wie die einzelnen Schülerinnen und Schüler in der Klasse lernen. Das hat der Student weniger. Der sieht anstelle von Klassenlernstatistiken, sieht er zum Beispiel, wie viele Punkte er gewonnen hat oder wie viele Abzeichen er geholt hat und so weiter und so fort. Also es unterscheidet sich nicht von der Perspektive her.
Da kommen wir vielleicht gerade mal zum Geschäftsmodell. Also wie wird man quasi Teilnehmer auf eurer Plattform? Wie funktioniert das?
Im Prinzip kann man mal einfach gratis sich registrieren. Jeder, der will. Und dann kann man für eine bestimmte Zeit das einfach mal benutzen. Also auch ohne eine Kreditkarte hinterlegen oder so. Dann kann man alles anschauen und meistens nach ein paar Minuten ist dann die Mehrheit von den Sachen sind dann blockiert und dann sagt man, hey, du los, mach doch ein Abo, du kannst ein Jahresabo machen, du kannst ein Monatsabo machen.
Also mit dem Gratis-Abo kann man eigentlich, das ist mehr ein Teaser,
das
oder?
Das ist mehr.
Das ist die Idee, oder?
Ja, oder es ist ein bisschen mehr als ein Teaser. Also man muss es vielleicht so sagen, man muss wieder, um vielleicht zurückzukommen, bevor ich die Frage beantworte, auf ein Anfangsstatement, das ich gemacht habe. Wir verkaufen es einerseits an Mami, Papi und dann ihre Kinder, andererseits an Lehrer, Schulen und dann ihre Klassen. Im Fall vom Mami-Papi-Case, bei uns B2C-Case genannt, ist sozusagen die Geschichte die, dass man es pro Tag für eine bestimmte Zeit unbegrenzt benutzen kann. Man kann sich gratis registrieren, man muss keine Kreditkarte hinterlegen, man kann es für eine bestimmte Zeit, das ändert von Zeit zu Zeit ein bisschen, rund 10 Minuten meistens, einfach unbegrenzt benutzen. Das heisst, wir schenken eigentlich Nachhilfe, Unterstützung im Schulstoff, gratis, kostenlos, einfach allen denen, die die Unterstützung in Anspruch nehmen wollen. Nach diesen 10 Minuten oder nach diesen 7 oder nach diesen 12, wie gesagt, es ändert sich von Zeit zu Zeit, kommt sozusagen ein Blocking, wo wir sagen, du los, die Nachhilfe oder die extra Unterstützung, die kostet, pro Monat kostet das ungefähr 10 Franken oder pro Jahr ungefähr 100 Franken, wobei es von Land zu Land verschieden ist, mach doch ein Monatsabo oder ein Jahresabo. Und dann kann man ein Abo machen und sozusagen für unbestimmte Zeit dann, für unbegrenzte Zeit, unlimitierten Zugriff haben auf Evulpo. Im Fall von den Lehrern und der Schulen, also vom B2B-Case, vom B2School-Case, ist es ein bisschen anders. Dort machen wir auf das Angebot aufmerksam und geben dann den Lehrern, die interessiert sind, das mit ihren Klassen zu benutzen oder das im Schulalltag zu integrieren. Denen geben wir dann je nach Klassengröße, je nach Land, eine spezifische Offerte, die meistens lautet, hey, benütze es doch mal 2 Wochen mit deinen Klassen und sag uns nach 2 Wochen, ob du das willst haben. Und dann zahlst du für dich und deine Klassen ein Jahresfee und kannst ja wohl unbegrenzt benutzen. Also da gibt es dann kein Monatsabos oder so, sondern es ist immer ein Jahresabo für die nächsten 12 Monate.
Wie tun denn die Plattform vermarkten? Also ich meine, irgendwie muss man die finden. Ich habe gesehen, es sind schon überall irgendwo besprochen worden. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern in vielen anderen Ländern. Aber das allein vermutlich wird nicht lange. Wie spricht sich das um? Wie kommen die zu euch News?
Im Fall vom B2C-Case, also an den Abos bei der Abosap Familie machen wir mehrheitlich, aber nicht nur, aber mehrheitlich Digitalmarketing. Das heisst, wir machen Google Ads, wir machen Bing Ads, wir machen Meta Ads.
Also da gibt's wirklich Leute, wo, oder Kinder und Eltern, die suchen nach Nachhilfe und solchen Keywords und dann stossen sie dann irgendwann
genau, mal auf Europa. Beispiel. Zum Beispiel, ja. Da machen wir auch E-Mail-Marketing etc. etc. Auch dort gibt es einen Customer Support, wo zum Beispiel gewisse Kundinnen und Kunden auch telefonisch kontaktiert und fragt, und wie gefällt dir das Produkt? Hast du Verbesserungsvorschläge? Okay, danke für Verbesserungsvorschläge. Ich gebe dir da einen reduzierten Zugang zum Abo und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber primär ist Digitalmarketing. Im Fall von den Schulen, wo wir also eine Lehrperson und dann ihre Klasse verkaufen, ist mehr ein klassischer Sales Approach, wo wir eigentlich Schulen kategorisieren nach Kriterien, wo unserem Dafürhalten nach kenntlich machen, dass die Schule allenfalls interessiert könnte sein an Evulpo.
Also wir hätten, okay. Die sind geheim vermutlich, die
Kriterien. Ja, nicht unbedingt. Also. Es gibt eigentlich Schulen, die offen kommunizieren, dass sie sich als digitale, offene, moderne Schule sehen und auch sehen wollen.
Und ihr testet dann, ob das stimmt, genau. Oder?
Dann ist das Kategorie Nummer 1 und da haben wir das, die Schule in unserer Liste und unser Sales-Team, ein ganz kleines Team, kontaktiert dann die Schule und sagt, hey, sind ihr wirklich so modern, wie ihr tönt? Falls ja, wenn wir mal das moderne Tool austesten. Also dort ist mehr ein Sales-Approach und weniger, wenn man so will, ein Marketing-Approach.
Ist denn die Aufteilung in die beiden Kundengruppen, also B2C wie auch B2B, ist das von Anfang, wo ihr Evulpo quasi aus der Taufe gekommen habt, ist euch das dort schon vorgeschwebt oder hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt?
Es ist uns von Anfang an vorgeschwebt. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen die Welt ein bisschen schlauer machen. Das ist unser grosser Leitspruch. Genau.
Evulpo macht die Welt schlauer.
Und wir wollen Hilfe beim Schulstoff an alle Kinder, an alle Jugendlichen auf der ganzen Welt bringen. Das ist unsere Leitidee. Und wir haben immer gesagt, das geht einerseits über Familie, indem wir Familie unterstützen, damit die zu Hause eine Unterstützung beim Schulstoff haben. Aber das geht andererseits auch über Schulen, indem wir Evulpo in Schulen bringen, zu Schulklassen, weil dort sind mega viel am Lernen. Typischerweise gut am Lernen, aber manchmal auch nicht so gut am Lernen, weil vielleicht die Schule zu wenig Ressourcen hat oder zu wenig Lehrer oder was auch immer. Und in dem Sinne haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen sozusagen beide Ökosysteme bedienen. Wobei, und das ehrlich gesagt, am Anfang nicht ganz klar war, on the long run, welches Ökosystem wird wichtiger? Oder welches hat echt, welches geht einfacher vorwärts?
Was ist jetzt dein vorläufige Fazit dazu?
Das gibt leider noch gar kein Fazit.
Hat mich jetzt überrascht, Vermutlich ist das noch zu früh, oder vielleicht gibt es am Ende des Tages nicht einmal
wirklich. Ja, genau, es kommt immer.
Eventuell bedingt eines anderen, oder?
Ja, genau, zum Beispiel. Also, es ist komplizierter, als man denkt, oder? Es ist komplizierter, als man denkt. Es hat beides Vor- und Nachteile, beides Herausforderungen und Sachen, die einfach gehen. Darum kann ich dir jetzt nicht sagen, der B2C-Case funktioniert einfacher oder besser oder so als der B2B-Case, sondern es kommt darauf an, welche KPI man sozusagen anschaut.
Aber euer Vorgehen natürlich und auch, wenn ihr euch ein Produkt skaliert, macht das natürlich deutlich komplexer, oder? Zwei unterschiedliche Zielgruppen, die auch sehr unterschiedlich funktionieren.
Richtig, ja. Ich würde sagen, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, was sind so Challenges oder Herausforderungen oder Engpässe, wie du ab und zu sagst.
Genau,
Das ist die grösste vielleicht oder eine der grössten Challenges, dass man für die Schule ein bisschen anders entwickeln muss als für die Familie. Oder dass man für die Schule ein bisschen anders Vermarktung machen muss, als bei der Familie.
Selbst sowieso. Aber ich habe das Gefühl, es hat vermutlich auch auf das Produkt einen gewissen Impact.
Richtig, es hat einen Impact in jeder erdenklichen Hinsicht. Also auch zum Beispiel die Usage von Familie ist ganz anders als die Usage von den Schulen. Und so weiter und so fort. Für uns ist eigentlich die Leitidee zentral. Wir sagen, wir wollen Hilfe beim Schulstoff für alle auf der ganzen Welt. Und wir sagen dann in der Roadmap konkret, das Quartal oder das Halbjahr oder das Jahr steht mehr im Dienste von dem und dem als von jenem und jenem und planen sozusagen dann die Roadmap in gewissen Zeiten mehr ausgerichtet Richtung Schulen und in anderen Zeiten mehr ausgerichtet Richtung Eltern und so weiter und so fort.
Das macht Sinn, ja. Jetzt, du sagst, ganze Welt. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, ihr seid in, ich, das ist sie wiederholen, oder? Deutschland, Frankreich, etc. Also in ein paar Ländern sind ihr schon. Offensichtlich ist auch das ein Plan von Anfang an gewesen, mhm. oder? Das zu internationalisieren.
Mhm. Richtig, ja.
Ganze Welt, müssen wir das wirklich ernst nehmen?
Ganze Welt als Leitidee müssen wir das sehr ernst nehmen.
Aha, okay.
Und auch ja. als Leitidee, wo will in die Realität umgesetzt werden. Also damit meinen wir es sehr ernst. Wir wissen aber sehr wohl, dass es gewisse Länder gibt, wo das aller Voraussicht nach wenig oder vielleicht auch gar nicht möglich sein wird. Das ist schon,
Mach ein Beispiel.
Genau, jetzt gerade, wo ich den Satz so gesagt habe, habe ich überlegt, welche soll ich denn nachher gerade nennen, wenn er fragt, welches Beispiel? Jetzt zum Beispiel Nordkorea.
Ja, das ist genau da, wo mir auch durch den Kopf gegangen ist. Witzig, genau. Das ist jetzt, das ist Gedankenübertragung gewesen. Ich habe auch an Nordkorea. Ja, genau.
Also, das gedacht. Wird wahrscheinlich vielleicht, aller Voraussicht nach, heute oder morgen nicht funktionieren. Aber der Anspruch ist es, es so in die ganze Welt zu bringen. Und falls das nicht funktioniert, dann in möglichst alle Länder, wo es irgendwie nur funktioniert. Auch wenn das vielleicht...
Und dann sind wir vielleicht bei 80% von der Länder.
Genau, also auch wenn das dann 10 Jahre braucht oder 20 oder 15.
Ja.
Das spielt uns keine Rolle. Wir haben eine Long-Term-Perspektive, wo wir sagen, on the long run wollen wir alle oder möglichst alle Kids, Lernende beim Schulstoff unterstützen.
Wie, eben, ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, die Internationalisierung, das ist etwas, was mir gerade von Anfang an aufgefallen ist, oder? Also typischerweise ist ja so, dass ein Startup und ein Produkt, egal was es jetzt ist, entwickelt, also vor allem im digitalen Bereich, man sagt, wir machen das einmal in einem sehr überschaubaren geografischen Raum und wenn das dort sich mal entsprechend etabliert hat, dann gehen wir woanders her. Und ich habe gesehen, ihr seid gerade x Länder, oder? Das ist ja nicht einfach. Also ich kann mir vorstellen, ein neues Land dazu nehmen, unterschiedliche Lehrpläne. Natürlich ist, wir sagen, Mathematik, gewisse Fächer funktionieren überall mehr oder weniger gleich, aber viele andere Fächer funktionieren vermutlich völlig anders. Also ich stelle mir das als einen rechten Challenge vor, so das neues Land zu onboarden, oder?
Korrekt, ja. Das ist ein Challenge. Wobei das, würde ich sagen, nicht der allergrößte Challenge ist.
Was ist denn der größte Challenge?
Es ist eigentlich die Kombination von einer lokalen Lernplattform bauen und einem lokalen Marketing bzw. Sales aufbauen. Mhm. Die Kombination ist die grosse Challenge bei der Internationalisierung. Mhm. Also Challenge, dass man dann muss schauen, ein lokales Team zu finden, wo der lokale Lehrplan super gut kennt und dann Materialien erstellt, wo die lokalen Schulthemen wirklich, wirklich gut erklären. Das ist mal die eine Sache. Mhm. In Kombination mit dann einem Marketing- und Sales-Approach finden, wo die lokalen Gegebenheiten ernst nimmt, wo auf die lokalen Bedürfnisse reagiert, etc. etc. Also die Kombination von ich muss eine Plattform bauen und ich muss eine Plattform vermarkten in einem spezifischen Land. Das ist die grösste Challenge. Nur Mathe erstellen für England oder für, sagen wir, die USA in einer guten Qualität, das ist jetzt für uns, wo wir das schon mehrmals gemacht haben, für verschiedene Länder, nicht mehr die grosse Hürde. Wir haben da ein Playbook, wir wissen, wie das funktioniert. Das können wir relativ gut und professionell und effizient machen. Aber das dann zu verbinden mit einem Marketing- und Sales-Approach, und allenfalls mehrere Länder in Parallel. Das ist sozusagen natürlich nicht ganz einfach.
Was sind die nächsten Länder, die jetzt bei euch auf der Agenda stehen? Sofern man das kann
sagen. Jetzt haben wir gerade nächste Woche ein Board-Meeting wieder, wo wir da immer diskutieren.
Ah, okay.
Also das kann ich jetzt noch nicht so fix genau sagen, aber wir haben da gewisse Vorstellungen. Für uns ist immer interessant eigentlich, es hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt zuerst einmal ab, wie performt. Und ich muss vielleicht das so ergänzen. Wir haben England und Portugal und Spanien und Frankreich und Deutschland und die Schweiz aus bestimmten Gründen, und Italien noch, aus bestimmten Gründen ausgewählt. Portugal zum Beispiel haben wir ausgewählt, um das zu machen und dort online zu gehen, weil wir gewusst haben, es ist ein guter Testcase für Brasilien. England haben wir gemacht, weil wir gewusst haben, das ist ein guter Testcase für andere englischsprachige Länder, wie zum Beispiel die USA. Spanien haben wir gemacht, es ist ein guter Testcase für Lateinamerika. Das heisst, ein Faktor basierend auf dem wir entscheiden, wo wir gehen, sind die existierenden Märkte, wo Ähnlichkeiten haben mit anderen bedeutend grösseren Märkten. Weitere Faktoren, auf denen wir dann unsere Entscheidung basieren, welche weiteren Länder wir machen, sind zum Beispiel die Grösse von einem Markt, sind zum Beispiel die Möglichkeit oder Access zu Talents, ist zum Beispiel der Druck in der Schule, ist zum Beispiel die Arbeitslosenrate unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ist zum Beispiel Komplexität oder die Einheitlichkeit vom Schulsystem und so weiter und so fort. Also man hat ganz viele verschiedene Metrics und die verschiedenen Metrics werden dann zusammengefasst und zu einer, sozusagen zu einer Nummer vereint, wo man dann sieht,
da gibt's so eine Priorität. Genau, da
sieht man zum Beispiel, Brasilien ist interessanter als Mexiko wegen dem und dem und dem zum Beispiel.
Okay.
Und so tun wir das auswählen eigentlich.
Und so gehen ihr dann auch praktisch vor, indem dass sie das dort herbringen. Ja. Haben ihr auch schon Widerstand gehabt in gewissen Ländern? Ja, so etwas wäre mir bei uns im Fall nicht, weil Schule ist ja in fast allen Fällen eine öffentliche Aufgabe oder mindestens eine teilöffentliche Aufgabe.
Also ich muss da ehrlich sagen, wir haben da mit Abstand die meisten Erfahrungen in der Schweiz. Also wir haben in der Schweiz am meisten Erfahrungen.
Gut, ich komme da
ja, von genau. Wir haben, also wir haben zwar das internationale Team, so das internationale Team.
Und ich rate jetzt, wolltest du mir sagen, wenn man die Schweiz beherrscht, beherrscht man den Rest vom Planeten.
Nein, würde ich gar nicht sagen, sondern ich kann nur sagen, ich weiss haargenau, wie es in der Schweiz war. Und in der Schweiz weiss ich, Familien haben uns sehr gern. Weil die sagen, hey cool, da zahle ich 100 Stutz, ein bisschen mehr mittlerweile.
Klar, ja.
Und ich habe Nachhilfe auf Knopfdruck, statt im natürlichen Nachhilfeinstitut. Ist doch top. Die meisten Schulen haben uns auch gern und sagen, das ist wirklich eine coole Ergänzung zu unserem klassischen Unterricht. Ja. Finde ich top. Im Ausland habe ich überall auch solche Reaktionen, aber in wirklich kleinerer Zahl. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ja, die Deutschen reagieren so auf uns. Oder die Franzosen so. Ich kann dir sagen, was gewisse deutsche Familien über uns sagen und gewisse französische und so weiter und so fort. Aber ich kann dir es nicht so detailliert erzählen wie in der Schweiz. Die Tendenz ist ungefähr die gleiche. Im Prinzip sagt man, hey, das ist ein ganz cooles, neues, digitales Angebot, wo wirklich die richtige Richtung geht. Entweder kaufen sie es gerade oder sie sagen, wir überlegen, dass wir uns das bald kaufen. Egal, ob es jetzt Familien sind oder Schulen. Das heisst, die Grundtendenz ist überall ungefähr die gleiche. Das liegt auch daran, würde ich sagen, weil eben die Grundproblematik im Schulsystem in allen Ländern ungefähr gleich ist.
Ich würde auch sagen, ja. Intuitiv würde ich das auch sagen, dass das so zutrifft. Ja,
also man kann zum Beispiel sagen, dass in allen Ländern haben die Schulen zu wenig Ressourcen. Und damit meine ich zu wenig Personal einerseits und andererseits zu wenig coole, qualitätsvolle Digitalprodukte zum Beispiel. In allen Schulen hat man zu grosse Klassen eigentlich. In allen Schulen gibt es ein Problem mit zu heterogenen Klassen. Etc. etc. Das ist
also vom Leistungsniveau genau, her.
Zum Beispiel
und so weiter,
oder viel migrantisch prägte Leute versus nicht migrantisch prägte Leute. Und so weiter und so fort. Also das heisst, es gibt im globalen Schulsystem Problematiken, die überall, wenn nicht gleich, so zumindest ähnlich sind. Unser Produkt reagiert auf die Problemstrukturen immer in gleicher Weise, indem es eben etwas anbietet, wo die Grundprobleme, wenn nicht löst, so zumindest ein bisschen löst und
abmildert. Ja.
Und darum ist auch die Reaktion, Status heute, überall relativ ähnlich.
Noch eine Frage. Ich habe gesehen, ihr arbeitet auch bereits mit AI. Wie könnte es auch anders sein?
Genau, du sagst es.
Für ein Startup sowieso. Und ich glaube, es bietet sich auch vom Thema her natürlich an, oder? Wir haben da so einen AI-Tutor, der Vulpi. Was kannst du zu dem noch etwas sagen? Was ist der genau? Was macht
er? Der Vulpi ist eigentlich gefüttert. Also einerseits ist er angeschlossen an ChatGPT, unter anderem an ChatGPT. Andererseits ist er gefüttert mit all unserem Lernmaterial oder fast all unserem Lernmaterial. Das heisst...
Also diese vielen genau. Sachen, diese x Gigabyte, die du vorher beschrieben hast, was
ja, genau. Ist. Und der ist gefüttert mit diesen Sachen. Und der kennt also den Schulstoff in der Schweiz zum Beispiel, aber auch in Deutschland oder Frankreich, der kennt den Schulstoff sehr, sehr gut. Und du könntest jetzt, wenn du den Lernpfad, um das Thema wieder aufzugreifen, zur französischen Revolution machst und du denkst ja, eigentlich habe ich es gleich noch nicht ganz begriffen. Dann könntest du im Vulpi, wo meistens so ein bisschen auf der Seite, ein bisschen herzig reinschaut, sagen, du Vulpi, kannst du mir das nochmal zusammenfassen, die wichtigsten Punkte zur französischen Revolution? Und dann fasst er dir das zusammen. Oder du könntest ihm sagen, Wulpi, ich glaube, ich habe es gecheckt, aber ich will, dass du mir jetzt eine kleine Prüfung schreibst und einfach so die zentralen Key-Fragen stellst, die wahrscheinlich an meiner nächsten Prüfung drankommen, und dann tut der Wulpi dir die Fragen stellen und dir dann auch sagen, ob du richtig beantwortest oder nicht. Also der Wulpi ist, Tutor ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Ich sage eher, er ist so ein bisschen ein Lernassistent. Er ist ein bisschen ein Guide, ein Assistent, ein Motivator auf der Seite, der dich mit unterstützt bei deiner Reise sozusagen durch unsere Lernwelt. Das ist der Wulpi und der ist in dem Sinne AI-powered, weil er auf gewisse Large Language Models zugreift und sozusagen auch unseren Content intelligent ausspielt.
Und ihr seid sicher, dass er nicht halluziniert, jetzt in eurem Fall. Das ist ja immer etwas, was man ChatGPT
schon sieht. Relativ sicher.
Und relativ sicher gut, ja. Was denn? Aber ich denke, auch ein Lehrer wird gelegentlich mal halluzinieren,
oder? Sicher, genau. Darum sage ich, also, ich glaube, sogar uns tut weniger als einige. Nicht als alle, aber als einige. Da bin ich wieder Diplomat.
Wir können beruhigt, ich glaube nicht, dass irgendein Lehrer den Podcast
doch erzählen muss. Also gut, umso besser, oder? Also, aber der Wulpi ist nicht unbedingt der grösste Fokus, glaube ich. Und auch nicht die grösste, by the way, Möglichkeit von AI. Ich glaube, AI in unserem Kontext wird noch in ganz viel anderen Formen eine Rolle spielen, auf längere Dauer jetzt. Der Wulpi ist einfach so ein exemplarisches Ding, wo man machen kann mit AI, wo es lernen, wie auch dann andere Sachen, die man macht, mit unterstützt.
Ich habe gesagt, Evulpo ist noch relativ neu. Also seit 4 Jahren gibt es euch. Gedanklich ist es wahrscheinlich schon älter, da haben wir früher schon mal damit da Nummern experimentiert. Das ist eben entstanden auch aus dieser Nachhilfeschule, die du erzählt hast, die es heute noch gibt, die Schlaumacher in Zürich. Woher wendet ihr mit Evulpo? Was ist eure Vision?
Die Vision ist in dem Sinn wirklich einfach, dass wir sagen, Hilfe beim Schulstoff muss zu jedem Kind auf dieser ganzen Welt.
Also, das, was du schon mal
erwähnt hast. Genau, also das ist im Prinzip schon die Vision. Mit dem einher muss man dann vielleicht ergänzen, wir wollen nicht irgendeine Hilfe beim Schulstoff, sondern wir wollen die beste Hilfe beim Schulstoff. Also wir wollen nicht einfach Hilfe beim Schulstoff zu allen Kindern und zu allen Jugendlichen bringen, wir wollen, dass es die beste Hilfe beim Schulstoff ist, wo man alle Kinder und alle Jugendlichen bringt. Das heisst, unser Anspruch auf lange Dauer ist, die beste E-Learning-Plattform zu bauen für Schülerinnen und Schüler im Alter von ungefähr 9 bis 19. Also auf lange Dauer ist einerseits demnach ein geografisches Ziel, möglichst viele Kinder zu unterstützen.
Ja.
Andererseits aber auch ein Produktziel, wo wir sagen, wir wollen die beste E-Learning-Plattform für typische Schulsachen erstellen. Diesbezüglich, und da haben wir vielleicht heute noch ein bisschen weniger drüber geredet, diesbezüglich arbeiten wir auch intensiv mit den Schweizer Universitäten zusammen, wir zusammenspannen und uns immer wieder regelmässig die Frage stellen, was braucht es eigentlich noch, um die beste E-Learning-Plattform in dem Bereich zu werden. Und dann gibt es dann Debatten, wo heisst, euch fehlt ein Knowledge-Model, wo fähig ist, zu erkennen, wo genau ein Schüler steht bezüglich seiner Kompetenzen. Und ein Knowledge-Model, wo dann sagen kann, wenn der Schüler seine Kompetenzen so und so verbessern will, dann muss er das und jenes machen. Zum Beispiel sagen dann Tunis und wir auch selber dann, weil wir dem Argument sehr zustimmen, das Knowledge-Model fehlt uns. Stimmt. Wir müssen ein Modell haben, das immer weiss, wo der Urs oder der Christian oder wer auch immer ist, bezüglich seinem Fähigkeitslevel. Und ein Modell, das uns dann sagt, wenn ihr dort ankommen wollt und die Französische Revolution perfekt verstehen oder den Satz des Pythagoras einwandfrei beherrschen oder Passé Composé gut können anwenden, was auch immer, dann musst du, lieber Urs oder lieber Christian oder lieber wer auch immer, das und das machen und uns dann führen zu dem Ort, wo wir machen müssen.
Und dann entstehen irgendwann auch die individuellen Lernpfade, oder, wo du gesagt hast. Also das wäre dann ein Mittel, um das quasi eben personalisiert nachher zu unterstützen. Genau,
also die Lernpfade gibt es schon, aber die werden intelligenter, wenn man so will. Vielfältiger, genau, vielfältiger. Also jetzt zum Beispiel, wenn du viel Fehler machst bei der Französischen Revolution, dann sagen wir dir, mach doch nur die 5 Aufgaben. Aber die Idee und der Long Run ist dann, dass man sagt, mach doch die 15 Aufgaben. Und wenn man dann merkt, am Urs oder am Christian fehlt etwas ganz Spezifisches, damit er die Sache versteht, dann tun wir das ganz Spezifische dir oder mir nochmal vor Augen führen, damit man die Sache eben nachher wirklich versteht. Und auf dem mega granularen Level sind wir zum Beispiel noch nicht.
Das ist dann ein Teil von Technologie,
richtig,
oder?
Richtig.
Also das ist dann Software-Technologie im weitesten Sinne.
Genau, also so, Technologie wird eigentlich immer in dem Sinn weiterentwickelt, dass wir sagen, was braucht es noch, um das Lernen besser zu unterstützen? Was braucht es noch, um den Learning Outcome, das Wissen, zu erhöhen? Was fehlt noch, um, wie vorher gesagt, die beste Lernplattform auf der Welt zu sein, wenn es um typischen Schulstoff geht? Was fehlt noch? Und alles, was die Softwareentwicklung macht, ist eigentlich näher gekommen an die Sachen, die eben fehlen. Damit wir in ein paar Jahren die beste Lernplattform haben, die möglichst alle Kinder, alle Jugendlichen auf der Welt kann unterstützen kann.
Also was versteht ihr euch denn? Also wir reden jetzt über Software. Versteht ihr euch als eine Softwarefirma? Versteht ihr euch als eine Education Company? Oder was ist euer Selbstverständnis? Was ist Evulpo für euch selber?
Wir sind eine Education Company mit einem starken Softwarefokus, wo aber auch Content, also das Underlying Element sozusagen von der Software, nicht vergisst. Also wir sind eine Software-Company, sicher. Wir sind aber auch ein Lernmaterial-Erstellungs-Company, so wie das ein Lehrmittelverlag ist. Wir sind natürlich eine Education-Company. Wir sind all die drei Sachen. In dem Sinn sind wir eine Company, die versucht, Bildung der ganzen Welt besser zugänglich zu machen.
Wie viele Softwareentwickler schaffen denn auch eine Plattform so ungefähr? Weil bei uns hören im Podcast immer so viele Softwareunternehmen und die fragen sich jetzt sicher, oh, da braucht es wahrscheinlich Heerscharen von, ich weiss nicht was für Leute, die das entwickeln und am Leben
haben. Genau, also sind im Moment 15. Also wir sind, würde ich sagen, permanent understaffed.
Super.
Also wir sind zu wenig. Aber wir haben ungefähr 15, ich muss schauen, FTE-mässig. Also ich glaube, es sind ungefähr 15, die an der Softwareentwicklung arbeiten. Also doch die Mehrheit vom Team ist an der Softwareentwicklung.
Jetzt gehe ich davon aus, ohne dass ich das selber genau überprüft hätte, dass ihr nicht die Einzigen sind, die irgendetwas in dieser Art und Weise anbietet. Also vermutlich gibt es schon weitere digitale Lernhilfen für Schüler in dem Alter, wo du beschrieben hast. Was unterscheidet euch denn spezifisch von denen? Du hast gesagt, ihr wollt die beste Plattform. Best ist immer sehr schön, aber was heisst das konkret?
Also es sind zwei Fragen, glaube ich, die du stellst. Was unterscheidet...
Das kann sein,
genau,
ja, sorry.
Also was unterscheidet uns heute und was unterscheidet uns in Zukunft? Oder was ist die beste Lernplattform?
Ja, ja.
Also einzigartig sind wir, weil wir erstens lehrplanorientiert sind. Also wir erklären die Schulthemen, die laut dem offiziellen Lehrplan wichtig sind. Also das ist sozusagen ein Punkt. Ein USP, wenn du so willst. Aber es gibt ein paar andere, die das machen auch. Nicht mega viel, aber dann bist du schon nicht mehr so mit ganz vielen im Feld.
Das tut es dann gerade mal reduzieren.
Und dann helfen wir bei diesen lehrplanrelevanten Schulthemen auf eine personalisierte Art. Also wir gehen auf den User persönlich ein und passen das Lernerlebnis an persönlichen Wissensstand zum Beispiel vom User an. Das ist der zweite Punkt. Da bist du schon mal nur ein bisschen weniger. Dann machen wir das auf eine spielerische Art. Bei uns gibt es Gamification. Du und ich könnten uns battlen auf Evulpo und schauen, wer mehr Lernpunkte holt und Abzeichen und so. Oder?
Dann bist Also würde ich mit dir sicher nicht machen.
Doch, du hättest schon Chancen, glaube ich.
Kommt
ja, genau, eben. Und dann hast du schon einen dritten Punkt, also Gamification, da bist du schon mal ein bisschen weniger. Und dann spielen wir nicht einfach Lernmaterialien aus, also zum Beispiel Videos zusammenfassen, Übungen und so, sondern wir tun das verknüpfen in einem Pfad, der dich führt vom Basisteil von einem Thema zum Thema selber, zu den Details von einem Thema. Dann hast du also Lernpfade, die personalisiert sind, gamifiziert sind und am offiziellen Lehrplan orientiert. Also mit diesen vier Eigenheiten bist du dann schon fast ganz allein. Und wenn dann noch ein Tutor auftreten lässt, der einen sinnvollen Einsatz hat auf der Plattform und dich sinnvoll begleitet durch dein Lernen, dann kann ich dir sagen, eine solche Company, die in mehreren Ländern das macht, gibt's nicht. Sind wir unique. Du findest keine, wenn du jetzt auch auf recherchieren würdest. Mhm.
Alleinstellend, sage ich
dir. Ganz genau. So also,
ja. Oder eben ja, unique. Genau.
Also das, die Kombination ist unique. Es gibt Lernplattformen, die einen personalisierten Ansatz haben, aber vielleicht sind es dann nicht mit Gamification unterlegt. Ja. Es gibt solche, die mit Gamification unterlegt sind, aber die sind vielleicht nicht lehrplanorientiert. Und so weiter und so fort. Also ja, ja, die Kombination ist unique, schon heute. Und wir werden noch mehr unique, weil wir das Ganze verbinden mit dem Knowledge Model, das ich vorher kurz angesprochen habe. Also wir bauen das Modell im Moment, wo dann eigentlich das ganze Schweizer Schuluniversum abbildet und wo uns erlaubt zu verstehen, wo der Urs oder der Christian oder wer auch immer eigentlich steht mit seinem Bildungsrucksack und was der Urs oder der Christian oder wer auch immer braucht, um den Bildungsrucksack so gross zu machen, dass man zum Beispiel die Matura versteht.
Wenn du sagst, lehrplanorientiert, das ist ja gerade dein erstes Kriterium gewesen, was du genannt hast. Ist das etwas, was in allen Ländern zutrifft? Korrekt, ja.
Alle diese Sachen sind in allen Ländern zutreffend. Also,
okay, also das könnte wirklich internationalisieren, so auf dieser Basis.
Ja, genau, richtig.
Das ist ein gutes Beispiel, das du jetzt da geschildert hast. Ich sage das auch immer. Also, weil es kommen oft Unternehmen zu mir und sagen, ja, wir haben keinen USP. Ja. Man hat nicht den USP. Das sage ich, das hat mich auch sehr überrascht, wenn er den hätte, oder?
Ja, logisch, ja.
Weil, wie soll ich sagen, die Pille, wo jetzt jegliche Krankheit oder von mir aus mal nur eine spezifische Krebsart gar nicht laut aufkommen oder wird heilen, das existiert so nicht. Sondern es ist, wie du gerade so schön gesagt hast, es ist eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Und Kunststück ist ja, die Kombination zu eruieren und die dann so auch in sich in das Gebilde jetzt bringen.
Das heißt,
dass es dann ineinander
ist. Das hast du sehr schön zusammengefasst, finde ich.
Was spielt der Speed, also Geschwindigkeit, mit der ihr vorgeht im Markt? Was spielt der für eine Rolle?
Mir scheint, aber ich weiss es nicht, mir scheint, es ist eine wichtige Rolle, wo Geschwindigkeit spielt. Ich glaube, dass man nicht 20 Jahre könnte warten mit dem Aufbau von so einer Lernplattform. Ich glaube, wenn man so warten würde, dann gibt es den einen oder andere, der das aufgebaut hätte. Also in dem Sinn glaube ich schon, man muss da rasch vorwärts machen, weil es ist ja von der Idee her, würde ich sagen, relativ, ich will nicht sagen trivial, aber auf der Hand liegend ist es schon.
Also von der Idee her ist es vielleicht nicht so hochkomplex.
Genau, ja.
Aber ich glaube, in der Umsetzung,
genau,
also,
ja.
Da hätte ich meine grösste
die Umsetzung ist komplex, oder? Aber die Idee ist ja eigentlich nicht so komplex und sie liegt auf der Hand und eine Lernwelten-Digitale, die bei allen Schulthemen hilft, also da sagt man, das ist eigentlich ein No-Brainer, das sollte man machen. Und ich glaube, wenn man jetzt würde auch lange warten oder sich mega viel Zeit nehmen, dann gibt es, wenn man jetzt 10 Jahre früher spult, wahrscheinlich der eine oder andere, der das gemacht hätte. Und wo die Lernplattform, die digitale Unterstützung in die Welt gebracht hätte. Das heisst, in dem Sinne ist es schon wichtig, dass man schnell ist, glaube ich.
Würdest denn du, Christian, heute, wo du jetzt 4 Jahre schleuer bist, oder, wo er steht, würdest du das Gleiche nochmal von vorne anfangen? Mit dem Wissen, also mit den Erfahrungen, die du schon gemacht hast.
Würde ich sicher nochmal neu anfangen. Ich würde höchstens natürlich, würde jetzt nicht sagen, genau gleich neu anfangen. Ich würde auf dem Weg viele Sachen anders machen. Ja. Aber von der Grundidee bin ich so überzeugt wie am ersten Tag, dass es genau das ist, was das Bildungswesen braucht. Also das Bildungswesen braucht auch viele verschiedene Sachen. Aber etwas von diesen wichtigen Sachen, die das Bildungswesen braucht, das globale Bildungswesen, sind wir gerade am Bauen. Und da, was habe ich am Anfang gesagt, das sage ich noch genau gleich auch heute.
Nochmal kurz zurück zum Speed. Ich habe mir nämlich überlegt, dich mal zu fragen, wie lange dauert das, bis die Vision, die du geschildert hast, nämlich die ganze Welt, jetzt lassen wir es 80-90% sein, Nordkorea tun wir mal ausklammern und ein paar andere, wie lange geht das, bis wir dort sind?
Ich würde sagen, innerhalb der nächsten 10 Jahre ist das realisiert.
Aha. Und was passiert dann?
Dann wird die Plattform nach Stand, wie die Wissenschaft dann sein wird, permanent updated, damit man immer von Neuem die beste Lernplattform auf der Welt wird. Also die Connection zu den Unis ist uns sehr wichtig. Und wir sagen, wir wollen sozusagen immer State of the Art sein. Und wenn die Erziehungswissenschaften oder die Learning Science, wie es im Ausland heisst, etwas fordert, was das Lernen unterstützt, was aber bei uns nicht gibt, dann werden wir das implementieren das und sozusagen annehmen und etwas entwickeln, wo dieser dem neuen Insight entspricht. Also das heisst, dann ist sozusagen die Reise nicht fertig, sondern dann geht es darum, dass man die Reise immer besser macht, damit Kinder und Jugendliche immer besser lernen.
Ihr habt ja auch Investoren in eurer Company, oder? Habe ich gesehen. Ihr habt da gewisse Finanzierungsrunden schon gemacht. Ich denke, für die ist Speed auch ein wichtiger Punkt, oder?
Richtig, ja, richtig. Also die teilen sozusagen meine oder die Auffassung von Jonas, dass Speed wichtig ist, dass man muss ein bisschen pressieren, wenn man will, der Erste sein, der eine globale E-Learning-Lösung hat, die vielleicht nicht bei allen Ländern Anklang findet, aber bei vielen, dann muss man pressieren. Ja. Und in dem Sinn sind wir uns alle einig.
Okay, also das Ziel ist ganz klar, Marktführerschaft hinsichtlich mal sicher Qualität.
Richtig.
Das ist schon völlig aus der Frage. Und geografische Abdeckung, denn das gibt sich dann, geht dann irgendwie Hand in Hand. Hochspannend, Christian. Es ist sehr inspirierend und spannend gewesen und sehr interessant, mit dir darüber zu reden. Ich schaue mal in ein paar Jahren wieder, wo ihr steht. Spätestens dann, wenn ich mal Enkelkinder habe und die auch so weit sind, oder? Dann wird das sicher wieder bei mir aufschlagen. Und bin schon gespannt, wo ihr dann dort herkommt.
Freut mich.
Und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen. Herzlichen Dank für deine Teilnahme im
Podcast. Ich danke dir vielmals für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten und hat die Möglichkeit sehr geschätzt, ein bisschen vorzustellen, was Evulpo ist und was wir machen.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte, dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.